Hallo zusammen. Schön, dass ihr heute da seid und dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern. Für mich ist das immer wieder herausfordernd, hier zu stehen, weil ich da noch gar nicht so geübt drin bin. Und ja, meine Tochter hat mich gerade gefragt, ob ich aufgeregt bin. Da war ich es noch nicht, jetzt bin ich's. Meine andere ist auch gekommen. Hallo, habe ich noch gar nicht begrüßt. Ja, schön, dass ihr da seid. Mich hat etwas beschäftigt und das beschäftigt mich auch schon länger. Und ich habe das immer so ein bisschen geschoben, dieses Thema, weil ich irgendwie auf die Fragen, die dieses Thema aufwirft, selber wenig Antworten finde oder gefunden habe. Es ist auch nicht ganz so trivial, weil ja, das schon ein Thema ist, was immer wieder auftaucht, weil es immer wieder ein Thema ist, wenn schlimme Dinge passieren, dann fragt man auf einmal nach Gott. Wo ist Gott in manchen Dingen, in Terror, in Not, in Leid, in Krankheit, all diese Fragen. Und was ich euch heute Nachmittag geben möchte, ist zumindest der Versuch einer Antwort, zumindest in Teilbereichen. Also ich werde wahrscheinlich viele Fragen unbeantwortet lassen, trotzdem möchte ich mich diesem Thema nähern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Nachrichten im Fernsehen siehst oder im Radio hörst. Meistens ist es ja so, dass über die Medien Dinge verbreitet werden, die schrecklich sind, wo einer richtig Fehler gemacht hat. Das wird dann ausgebreitet, so bis zum geht nicht mehr. Oder auf jeden Fall sind das so Meldungen, die das Potenzial für eine hohe Einschaltquote haben. Ich erinnere mich noch an eine Meldung aus 2010. Ich musste nachgucken, wann das war. Also ich wusste das nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall, da kam über den Ticker, dass Margot Kessmann, wer kennt die, ganz kurz mal eben? Alle, nicht alle, ein paar nicht. Okay, Margot Kessmann ist alkoholisiert Auto gefahren. Wie schrecklich. Ist das nicht grauselig? Margot Kessmann, die, was war sie, Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, fährt unter Alkoholeinfluss Auto. Wie kann sie das nur tun? Wie geht das? Sie hat so eine Vorbildfunktion und ja, aufgrund ihrer Stellung alleine dürfte ihr sowas gar nicht passieren. Aber sie hat es getan und ist erwischt worden und das war das Top-Thema in allen Medien. Und mich hat es echt gefangen genommen. Also ich kannte sie überhaupt nicht, ja? Margot Kessmann, wer ist Margot Kessmann? Ich kannte sie damals überhaupt nicht, aber die Meldung, die hat bei mir bewirkt, dass ich ja immer wieder Nachrichten angeschaltet habe, wie geht die Kirche jetzt damit um, die werden sie hoffentlich, hat was Schlimmes getan, wird ja wohl hoffentlich von allen Ämtern zurücktreten und so weiter. Das war das Top-Thema in den Medien und ehrlich, ich kannte sie nicht. Und irgendwie war das so ein Ding, weiß nicht, wahrscheinlich gab es gerade nichts anderes zu melden, also musste man das ausschlachten bis zum geht nicht mehr. Margot Kessmann, jetzt, also alle wissen jetzt, Margot Kessmann, Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, sie ist von allen Ämtern zurückgetreten damals und hat sich ihrer Schuld gebeugt. Was hat es mit mir gemacht? Sie hat mich gefangen genommen. Diese blöde Meldung über Margot Kessmann Fehltritt. Sie hat mir ein Stück weit meine Freiheit genommen, weil ich war an das Fernsehen gebunden, an Nachrichten. Ich wollte wissen, was die Kirche damit macht. Ich habe meine Zeit verplempert und mein Augenmerk eben auf diesen Verlauf dieser Geschichte gelenkt. War es das wert? Nicht wirklich, oder? Also für mich nicht wirklich, aber zu dieser Frage dann später mehr. Ein anderes Beispiel liegt noch länger zurück. Ich war im Büro, wie so oft, und ich habe gearbeitet, auch manchmal. Und auf einmal kommt über den Ticker, dass Flugzeuge ins World Trade Center gerast seien. 2001, 9. September, nee, 11. September, 11. 9. so rum. 11. September, und das war, ich weiß noch genau, was ich gerade gemacht habe, und für mich blieb irgendwie die Welt stehen. Jetzt ist das Ende der Welt gekommen und alle stellten die Arbeit ein, also alle Kollegen, und wir hatten im Nachbarbüro stand auch ein Fernseher, da lief den ganzen Tag NTV, und ich habe mich vor den Fernseher gesetzt und ich war so geschockt, so mitgenommen, aber auch so, es hört sich schrecklich an, so begeistert von dieser, oh, da passiert was und Spannung und was geht da gerade. Ich habe mich davon gefangen nehmen lassen, von dieser Meldung. Und auch in den Tagen danach weiß ich, wie ich bis tief in die Nacht gesessen habe, vor dem Fernseher, vor dem Internet, jede neue Meldung gesucht habe und geguckt habe, was geht da gerade in der Welt los. Sie, diese Meldungen, haben das Zeug, mich wirklich gefangen zu nehmen. Und ja, das ist wie so ein Schwamm, ja, so ein trockener Schwamm, wenn man den nimmt und so zusammendrückt, den trockenen Schwamm, und dann ins Wasser eintaucht und dann loslässt, dann saugt er sich so richtig voll. Und was machen diese Meldungen mit mir? Ich sauge mich mit diesen Horrormeldungen voll. Ich merke, wie irgendwie das Schlimme, das Schlechte mich irgendwie von innen füllt, und ich bin gar nicht mehr fähig, irgendwas anderes zu denken, außer dieses Schlechte, dieses Schreckliche, das Böse, was mich dann runterziehen will. Und ehrlich, so Bilder brennen sich auch ein, wenn ich mir das immer wieder angucke und nochmal und nochmal, und dann, ja, das sind Bilder, die brennen sich irgendwie in mir ein. Und ich weiß noch, in manchen Nächten nach dem 11. September, dass ich nachts geträumt habe, Flugzeuge würden unser Haus treffen. Also total überflüssig, aber ich habe es geträumt. Also da merke ich, dass mich das gefangen nimmt. Wie ist das eigentlich mit guten Nachrichten? Gibt es die eigentlich noch? Oder sind das eher so Randnotizen, die dann irgendwie so nebenbei erwähnt werden und ich erinnere mich später nicht mehr dran? Was ich heute nicht möchte, ist diese Dinge und schreckliche Dinge kleinreden, so nach dem Motto, ach, ist ja nicht so schlimm. Was ich auch nicht möchte, das alles in die große christliche Waschmaschine tun, so nach dem Motto, ja, Gott hat das ja zugelassen und wird schon wissen und wird schon gut sein. Und was ich aber möchte, ist, dass wir uns mit Fragen, die solche Dinge aufwerfen, einmal kritisch beschäftigen. Ich fand das ganz interessant. Ich habe im Hauskreis die Frage gestellt, was sind die ersten Gedanken, wenn ihr solche Nachrichten bekommt, also solche Infos, keine Ahnung, letztes Jahr Berliner Weihnachtsmarkt, ein LKW rast in den Weihnachtsmarkt. Oder Las Vegas, dieses Open-Air-Konzert, wo ein Mann aus dem Hotelfenster knapp 60 Menschen erschossen hat. Es war irgendwie interessant, weil die Antworten jetzt nicht unbedingt die waren, die ich erwartet hatte im Hauskreis. Aber ist ein anderes Thema. Bei mir wirft es jedenfalls die Frage auf, wo war eigentlich Gott in der Zeit? Las Vegas, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen feiern ein schönes Konzert, und irgendeiner ist in einem Hotelzimmer und erschießt 60 Leute wahllos. Hey, wo war Gott? Hat er geschlafen? Hat er gerade Mittagspause gehabt? Warum hat er das nicht verhindert? Oder noch verstärkt, Anfang November, als ein Mann in eine Baptistengemeinde in Texas kommt und dort einfach viele, viele Menschen erschießt, die sich zum Gottesdienst versammelt haben. Für mich sind das Meldungen, da ich denke dann, boah, es geht nicht, Gott, was passiert da? Warum eine Kirche? Warum konnte er diese vielen Menschen erschießen, die er nicht kannte? Warum hat er sich gerade eine Kirche ausgesucht? Und wie ist dieser Mann überhaupt an den Punkt in seinem Leben gelangt? Warum hat er nicht Hilfe gefunden? Alles das sind so Fragen, die ich mir stelle. Und natürlich gibt es den Gottfaktor, und das kennt ihr vielleicht, wenn man sich über solche Dinge unterhält. Dann kommt ganz schnell Gott ins Spiel, und die Menschen, die Gott überhaupt nicht kennen, die nicht mit Gott leben, die ihm nicht dienen und wahrscheinlich noch nicht mal glauben, dass es ihn gibt, dann kommt dieser Satz, ja, warum lässt Gott sowas zu? Dann fragen auf einmal die Menschen nach einem Gott, aber das nur nebenbei, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Es gibt jedenfalls bei mir und vielleicht auch bei dir einige Fragen, die darum betteln, beantwortet zu werden. Oder werden wir persönlicher und gucken mal in die eigene kleine Welt, was so sich bei uns zu Hause abspielt. Da kommt eine Nachricht, dass ein Familienmitglied schwer erkrankt ist. Wer kennt dann nicht die Frage, Gott, was ist da los? Warum? Warum gerade in meiner Familie? Warum überhaupt Krankheit? Warum lässt Gott das zu? Diese Frage ist vermutlich eine der meistgestellten Fragen von Menschen, wenn sie von Not, Elend und schlimmen Erkrankungen hören. Und von Christen kommt dann oft ein Satz, aber Gott ist ja in Kontrolle. Könnte man sich ja entspannt drauf ausruhen. Aber die Frage, und das ist die erste Frage, die ich wirklich heute uns stelle, ist, ist er das wirklich? Ist Gott in Kontrolle? Weil, wenn Gott in Kontrolle wäre, dann macht ihn das ja auch für Katastrophen, Krankheiten und so weiter verantwortlich. Wenn Gott in Kontrolle wäre, würde das bedeuten, dass alles, was passiert, sein Wille ist. Denkt mal an Hitler, an die Nazis, denkt an die Wirbelstürme, die in diesem Herbst schon überall gewütet haben. Jede Tragödie, die uns widerfährt, würde auf Gott zurückfallen. Wenn das so wäre, könnten wir doch eigentlich aufhören zu beten. Denn wenn es Gottes Wille ist, dass sowas passiert, dann müssen wir nicht gegen seinen Willen beten. Das macht keinen Sinn. Natürlich lässt uns Gott alles zum Besten dienen, das sagt die Bibel. Aber ist alles, was passiert, auch sein Wille, den er durch Kontrolle geschehen lässt? Bill Johnson hat einmal eine sehr interessante Frage gestellt. Sie lautete, wie viele Stürme hat Jesus gesegnet? In den Evangelien lesen wir von keinem. Wenn, dann hat er sie gestoppt. Er hat auch keinen Sturm umgeleitet mit der Begründung, dass die Stadt, welche zerstört wird, dadurch näher zu ihm kommt und ihr Stolz dadurch gebrochen würde. Und ich stelle dir heute Nachmittag zwei Fragen an dieser Stelle. Die erste Frage, was ist dein persönlicher Sturm? Und die Frage, hat Gott deinen Sturm in deinem Leben gesegnet oder segnet er den gerade? Wenn Gott in Kontrolle wäre und alles, was passiert, seinen Wille darstellen würde, wäre Gott hier eine gespaltene Persönlichkeit. Wenn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist eins sind und der Vater einen Sturm sendet, warum sollte ihn dann Jesus, der Sohn, stoppen? Das gibt keinen Sinn. Ich möchte versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Gott ist nicht in Kontrolle, sondern er regiert. Ich sage das nochmal, Gott ist nicht in Kontrolle, sondern er regiert. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Jemand, der regiert, kontrolliert nicht alles, aber er lenkt und er gibt seinen Leuten Verantwortung, in seinem Namen zu handeln. Warum Gott das zulässt, ist deswegen aus meiner Sicht die falsche Frage. Eine bessere Frage wäre für mich, warum lassen wir es als Leib Christi zu? Wer eine Bibel dabei hat, der kann Lukas 9 einmal aufschlagen. Lukas 9, Vers 1. Da steht: Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Die zweite Stelle steht in Lukas 15, Vers 31. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wenn Gott uns doch Autorität auf dieser Erde gegeben hat, warum lassen wir dann Krankheit und Tragödien zu und beruhigen uns mit der Aussage, dass Gott ja bestimmt in Kontrolle ist und seiner Hand und seiner Führung nichts entgleitet? Und ich stelle die Frage nicht, um uns irgendwie zu beschämen, vielmehr, um mich selbst und uns in eine gesunde Verantwortung zu nehmen. Im Psalm 115, Vers 16 wird gesagt, der Himmel gehört allein dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen anvertraut. Gott hat uns Menschen einen Auftrag gegeben, nämlich über die Erde zu herrschen und sie uns untertan zu machen. Deswegen gab er uns auch Autorität, und Autorität bringt immer Verantwortung mit sich. 1. Mose 1, Vers 28. Gott segnete sie, die Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Stell dir vor, dein Chef, der beauftragt dich mit etwas und gibt dir dafür alles, was du brauchst, um diese Aufgabe zu erfüllen. Er gibt dir Vollmacht, diese Dinge umzusetzen. Er gibt dir Prokura, du darfst alles unterschreiben. Er gibt dir das Geld, stellt alles zur Verfügung, was du brauchst, damit du diese Aufgabe erfüllen kannst. So, jetzt hast du deine Aufgabe, du hast alles, was du brauchst, und jetzt geht was schief. Wer wird jetzt in die Pflicht genommen? Der Chef? Oder ich, der diese Aufgabe bekommen habe? Natürlich zuerst wir, weil es unsere Aufgabe und Verantwortung war. Und genauso ist es mit der Erde. Was hier geschieht, ist zuallererst unsere Verantwortung, weil uns Autorität gegeben wurde. Natürlich kann Gott immer und überall eingreifen, wie er will, und manchmal macht er das auch. Doch hat er sich grundsätzlich dazu entschieden, dass wir, also ich, Andreas und Jonas und Carsten und Katja und Flo und wie ihr alle heißt, als seine Söhne und Töchter für die Erde verantwortlich sind. Und darum hat er uns alle Autorität gegeben, die wir benötigen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Wir sollen zum Beispiel die Kranken heilen. Matthäus 10, Vers 7 bis 8 steht: Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gebt es auch. Wir sollen also, wie Jesus, Stürme und Katastrophen stoppen. Uns wurde die Autorität und die Aufgabe übertragen. Wenn wir das verstehen, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn mehr zu fragen, warum Gott etwas zulässt. Natürlich beantwortet das nicht alle Fragen zu diesem Thema. Ab und zu müssen wir auch einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nicht immer alles verstehen. Denn Jesus versprach uns einen Frieden, der höher ist als unser Verstand. Philipper 4, Vers 7 sagt, und der Friede Gottes, der höher ist als eure Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Wenn wir meinen, alles über Gott zu wissen, dann reduzieren wir Gott auf die Größe unseres Verstandes, und das ist nicht das Ziel. Noch einmal zurück zu dem Beispiel der Schießerei in der Baptistengemeinde in Texas. Warum tun Menschen böse Dinge? Warum stoppt Gott sie nicht? Ich möchte versuchen, eine mögliche weitere Antwort zu geben. Und diese Antwort beginnt mit Liebe. Liebe an sich fordert Freiheit. Liebe ist kein Gefühl, vielmehr eine Entscheidung. Gott hätte uns doch so programmieren können, dass wir einfach nur Gutes tun. Aber wenn wir programmiert wären, um nur Gutes zu tun, dann wäre es nicht wirklich unsere Entscheidung, uns so zu verhalten. Wir wären Roboter, die keine Wahlmöglichkeit haben und darum auch keine Absicht hätten, Gutes oder Böses zu tun. Wenn Güte in uns programmiert wäre und nicht ein selbstbestimmtes Verhalten, wäre es nicht in Liebe gewurzelt. Folglich ist das Risiko der Liebe der freie Wille. Wir können uns für Liebe entscheiden, aber nur mit dem Risiko, dass wir auch Hass, Vergewaltigung, Gewalt oder sogar Mord wählen können. Gott könnte alles Böse in einem Moment stoppen, indem er einfach Güte als einen Instinkt in uns hineinlegt, so wie auch Tiere instinktiv leben. Aber die Natur der Liebe ist, dass sie nicht instinktiv sein kann. Es muss eine freie Wahl sein. Das ist der Grund, weshalb Liebe nicht den Gefühlen folgt. Vielmehr folgen Gefühle der Entscheidung der Liebe, die Entscheidungen dazu, andere gut zu behandeln. Ich möchte einen Denkanstoß geben. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, wären wir davon versklavt. Wenn wir uns schlecht fühlen, wäre die Liebe nicht da. Wenn wir uns gut fühlen, wäre die Liebe da. Und ehrlich, wie oft unterliegen wir Gefühlsschwankungen? Das Vorhandensein von Liebe würde von unseren Gefühlen abhängig sein. Und das würde bedeuten, dass Liebe eben nicht aus dem freien Willen entspringt, sondern unter unseren Gefühlen wären wir versklavt. Deswegen gilt es festzuhalten, dass Gefühle Diener der Liebe sind und nicht deren Herrscher. So widersprüchlich es auch klingt, die Kraft von Hass ist in der Natur von Liebe und deren Freiwilligkeit gewurzelt. Ein Beispiel, das das verdeutlichen soll. Gott gab dem Schützen in der Baptistengemeinde in Texas die Fähigkeit zu lieben, aber er benutzte die Fähigkeit, diese Freiheit zum Schaden von ganz vielen Menschen. Also, wieso hielt Gott diese schreckliche Sache nicht auf? Weil das die Freiheit verletzen würde und damit auch unsere Möglichkeit, Liebe zu wählen. Wenn Gott den Mörder gestoppt hätte, würde er den ganzen Stoff, der uns zu Menschen macht und eben nicht zu Robotern, zerreißen. Wir müssten uns daran erinnern, dass unsere Freiheit zu lieben mit großer Verantwortung verbunden ist. Wir haben die Wahl, jeden Tag unsere Freiheit für das Gute zu benutzen. Soll das heißen, dass uns diese Taten egal sein sollen? Ganz sicher nicht. Hesekiel war ein Prophet und er war dazu berufen, die hoffnungslosen Situationen von Tod und Entsetzen anzuschauen und eine Rolle darin zu haben, den Lauf der Geschichte zu verändern. Und ähnlich wie Hesekiel sind wir als Christen dazu berufen, uns unsere Welt anzuschauen und weiter als die Verzweiflung zu schauen. Lass uns nicht vergessen, dass unser Gott der Autor der Erlösung ist. Gott ist die kraftvollste Person, die ich kenne, und er hat uns als seine Kinder mit Vollmacht und Autorität ausgestattet. Was können wir also in einer Zeit, wo die Menschen hungrig sind nach Hoffnung und in der sie so viele Fragen stellen, tun? Auch wir können uns den uns geschenkten freien Willen nutzen und uns für Liebe und für Güte entscheiden. Wir können und sollen in Gottes Reich eine Rolle spielen wie Hesekiel und den Lauf der Geschichte ändern. Wir sind dazu berufen, im Angesicht von Leid, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in der Kraft und der Autorität Gottes wie ein Katalysator für andere Menschen zu sein, damit sie Gott begegnen können. Vielleicht kennst du auch solche Menschen, die immer und überall über die böse Welt sprechen. Gestern kam ich aus dem Haus und unsere Nachbarin unterhielt sich mit meiner Mutter und ich wollte weg und sie grüßten und so. Und ach Andreas, sag mal eben, wie geht's denn? So und so, ja, und kurz eben was erzählt. Ach, es ist so schrecklich alles. Ja, nee, man hört gar nichts Gutes mehr. Also ich weiß nicht, kennt ihr so Leute, die reden nur negativ, die hören nur das Negative, das Böse, das Schreckliche, das Kranke, für die gibt es gar nichts anderes. Da ist überhaupt kein Platz mehr für das Gute, was wir auch den Menschen geben könnten. Und frag dich einmal selbst, stimmst du vielleicht auch in dieses Klagelied ein, wie schrecklich alles ist? Geben wir damit dem Bösen, dem Schlechten in unseren Gedanken und Worten nicht Raum, dass es sich wie ein Schwamm vollsaugen kann? Oder halten wir als Gottes Kinder seine Wahrheit dagegen, dass er Sieger ist? Dass da, wo der Name Jesus genannt wird, das Böse in seinem Namen weichen muss? Glaubst du daran? Hast du in deinem Leben schon einmal den Entschluss gefasst, die Kraft und Autorität, die Jesus uns geschenkt hat, auch wirklich anzunehmen? Was ist ein Geschenk, was nicht ausgepackt wird? Stell dir vor, du kriegst ein Geschenk, tolle Kiste mit verpackt, schön dekoriert, und du stellst das in dein Regal. Und im Regal, da steht das ein Tag und eine Woche und zwei Monate und ein Jahr, und da ist ein Geschenk. Ja, und so langsam kommt der Staub über das Geschenk, und es macht keinen Sinn, dieses Geschenk nicht auszupacken. Und Gott hat uns ein Riesengeschenk gegeben, indem er uns Vollmacht gegeben hat. Und ich weiß es von mir, dass ich oft genug diese Vollmacht mir dessen überhaupt nicht bewusst bin und wie so ein altes Geschenk einfach ins Regal stelle. Beim Vorbereiten auf die Predigt kam mir eine Frau in den Sinn, von der ich schon viel gehört habe. Ich habe manche Predigt von dieser Frau gehört, und oft habe ich so gedacht, boah, schon krass, was sie erlebt hat, und manchmal habe ich auch gezweifelt, ob sie es wirklich erlebt hat. Entschuldigung, weil es so unglaublich war. Und ich rede von Heidi Baker. Wer Heidi Baker kennt, sie hat ein sehr bewegtes Leben, und sie erzählt von Situationen, wo sie Menschen gegenüberstand, die ihr sehr viel Böses wollten, die sie sogar umbringen wollten, die ihre Waffe auf sie gerichtet haben. Und sie hat diese Menschen in der Autorität und in der Kraft von Jesus Christus zurückgewiesen. Und die Folge ist, dass keine Kugel sie getroffen hat bisher, und dass diese Menschen einfach wirklich sich umdrehen mussten und gehen mussten. Es hört sich unglaublich an, aber das ist das, was Gottes Kraft und Gottes Autorität bewirkt. Und ich stelle dir die nächste persönliche Frage. Wo liegt Gottes Geschenk von Kraft und Autorität bei dir? Liegt es unausgepackt im Regal, oder hast du es schon ausgepackt? Möchtest du das Geschenk nicht auspacken? Möchtest du nicht, dass Gottes Kraft und Autorität in deinem Leben sichtbar wird? Das ist es, was wir als Christen im Angesicht von Not und Leid, Terror und Gewalt entgegenzusetzen haben. Und ich sage das nicht, weil ich das irgendwie toll umsetzen würde in meinem eigenen Leben, aber es ist mein Wunsch, dass ich wirklich meinen Auftrag nachkomme, mit Gott zu regieren. Wir sollen regieren, wir sollen uns die Erde untertan machen. Zurück zu Margot Käßmann und der Frage, die ich anfangs aufgeworfen habe. War sie es wert, oder ihr Fehltritt, war es dieser wert, dass es mich gebunden hat, dass es mir meine Zeit gestohlen hat? Die Meldung hat mich kontrolliert. Eine der schönsten und gleichzeitig eine der herausforderndsten Wahrheiten im Leben ist die, dass wir alle frei sind. Das wiederum lässt darauf schließen, dass wir nicht kontrolliert werden können, und darum auch, dass wir niemand anderes kontrollieren können. In unserem Land haben wir wirklich viel Freiheit, und das war bis 89 auch anders. Und selbst wenn wir äußerlich nicht frei wären, so sind wir doch immer frei, uns zu entscheiden, was in uns abgeht. Ob wir uns nerven oder nicht, ob wir Menschen ehren oder nicht. Selbst wenn wir vielleicht mit Hass von Menschen konfrontiert sind, habe ich die Freiheit zu entscheiden, was ich damit mache. Oder ich bekomme eine unerwartet hohe Rechnung. Kontrolliert sie mich? Oder entscheide ich mich trotzdem, glücklich zu sein? Ich gehe oft trotz dieser Wahrheit so mit Menschen oder Umständen um, als ob sie uns kontrollieren könnten. Beispiel, er hat irgendetwas gesagt und deswegen konnte ich nicht anders, ich musste so reagieren. Oder Margot Käßmann, die hat einen Fehler begangen. Ich muss jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Stimmt das? Ist das die Wahrheit? Und wie groß könnte meine Freiheit sein, wenn ich begreifen und glauben würde, dass egal, was mein Gegenüber tut, es mich nicht kontrolliert. Auch wenn mich Menschen wütend anschnauzen, sie mich unfair behandeln oder mich ignorieren, entscheide trotzdem allein ich, was in meinem Herzen abgeht. Nicht einmal in den perfekten äußeren Lebensumständen werde ich so frei sein, wie wenn ich diese Wahrheit wirklich verstehe. Das einzige Leben, welches wir kontrollieren können, ist unser eigenes. Und darum macht es überhaupt keinen Sinn, zu versuchen, andere Menschen zu verändern. Oder uns abhängig zu machen von dem, was andere Menschen tun oder nicht tun. Und es macht auch keinen Sinn, uns zu beklagen. Und zu beklagen macht in der Regel sowieso keinen Sinn, weil wir nicht die Umstände ändern können, sondern nur unsere Haltung. Wie bei einem 100-Meter-Lauf dürfen wir nicht oder können wir auch nicht auf die Bahn eines anderen gelangen. Die einzige Bahn, auf welcher wir rennen können, ist unser eigenes Leben. Alles andere ist nicht unser Business. Ganz egal, wie unfair oder wütend sich jemand auf der anderen Bahn verhält, ich kann mich dazu entscheiden, meinen Lauf ungehindert fortzusetzen. Ich für mich kann die gestellte Frage klar beantworten. Nein, die Meldung über Margot Käßmann Alkoholfahrt war es nicht wert, dass sie mich kontrolliert und mir meine Zeit gestohlen hat. Ich war frei zu entscheiden, in meiner Bahn weiterzulaufen, egal ob Margot neben mir hinfällt oder nicht. Du und ich, wir können immer selbst entscheiden, wie wir mit Umständen umgehen. Ich setze so langsam zur Landung an. Wir haben uns am Anfang mit der Frage beschäftigt, warum Gott manche Dinge zulässt und herausgefunden, dass es eigentlich die falsche Frage ist. Wir haben auch herausgefunden, dass das Risiko für Liebe, Hass und andere schlimme Dinge sind. Wir haben darüber nachgedacht, dass Gott uns den freien Willen geschenkt hat und für Liebe uns für Liebe oder auch dagegen zu entscheiden. Ich möchte zum Ende den Blick noch einmal auf Gott lenken. Manchmal denken wir Menschen, ich bin nett zu dir, solange du auch nett zu mir bist, oder? So sieht man es doch im normalen Alltag. Bei Gott ist das anders. Gottes Liebe für uns ist feurig, endlos und unbesiegbar. Doch vor allen Dingen ist sie bedingungslos und das ist der Kern seiner Liebe. Sie ist an keine Anforderung von uns geknüpft. Das Wort Bedingungslosigkeit ist auch gleichzustellen mit den Worten uneingeschränkt, vorbehaltlos, unter allen Umständen und um jeden Preis. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Liebt Gott Margot Käßmann? Ja. Liebt Gott Andreas Timmler? Ja. Liebt Gott den Attentäter von Las Vegas? Ja. Liebt Gott den Attentäter in der Baptistengemeinde in Texas? Ja. Und sind Gottes Grenzen überschritten? Nein. Denn mein und dein Verhalten ändern nichts an der Liebe, die Gott für mich und für dich hat. Natürlich ist er traurig, auch tief traurig über solche Geschehnisse, doch seine Annahme für diese Menschen bleibt. Wir können weder etwas gegen noch etwas für seine Liebe tun. Das heißt bedingungslos. Stell dir vor, es ist Samstagnachmittag. Du chillst gerade ganz gehörig auf der Couch und schaust dir deine Lieblingsserie an. Die Couch und dein Pulli und Jogger, ne? Jogger zieht man an, wenn man chillt, ne? Ja. Also alles ist voll schon mit Chipskrümmeln, aber ist dir ja egal, die Kleider müssen eh in die Wäsche. Und zum Aufräumen und Putzen hast du eh keine Lust. In der Küche sieht's aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Es ist Samstag. Das ist deine Ausrede. Das ganze Haus riecht noch nach Lasagne. Und dann fällt dir auf, dass der Schweiß unter deinen Armen eigentlich noch viel heftiger riecht. Mit einem verschmähten Lächeln greifst du wieder nach den Chips und plötzlich klingelt's an der Tür. Damit hast du jetzt gar nicht gerechnet. Ein Blick durch das Guckloch deiner Haustür lässt dein Herz rasen, die Schwiegereltern. Was wollen die denn hier? Wenn die sehen, wie es hier aussieht, vor allen Dingen, wie ich aussehe. Und dann versuchst du, in Windeseile, wie ein wild gewordenes Kaninchen, das Chaos noch schnell zu verstecken, einmal noch schnell durch die Haare zu kämmen und dann ein falsches, oh, was für eine schöne Überraschung, Lächeln aufsetzt. Ich habe mich oft in meiner Beziehung zu Gott genauso gefühlt. In den Räumen meines Herzens, die schön geputzt und ordentlich sind, da ist Gott willkommen. Doch dort, wo es stinkt und dreckig ist, Orte, die nur mir bekannt sind, wäre es da nicht besser, da erstmal aufzuräumen und dann Gott einzuladen? Nein. Gott will in diese verschlossenen Räume. Dort, wo es stinkt, da will er dich treffen. Dort will er dich lieben, mitten am dunkelsten Ort. Und wenn er sanft an der Tür klopft und fragt, ob du ihn reinlässt, macht er es in erster Linie nicht, damit er aufräumen kann, sondern weil er dich sucht und weil er sich für dich interessiert. Er schaut dir immer erst in die Augen und nicht auf das Chaos. Die Überschrift meiner Predigt lautet, die Freiheit zu lieben. Du kannst dich dazu entscheiden. Gott hat sich schon längst dazu entschieden. Erlaubst du es Gott, dass er dich bedingungslos liebt? Ich habe Gott die Tür zu meinen geheimen Orten geöffnet und ich durfte erleben, wie seine Liebe mich verändert und sich Freiheit breit macht. Er will dich kennen. Du musst nicht, aber du darfst ihm aufmachen und erleben, wie tief seine Liebe für dich ist. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Wenn du heute hier bist und das Empfinden hast, dass du auch Gott manchmal Dinge vorgeworfen hast, die letztlich wir als Menschen zu verantworten haben, dann ist es für dich vielleicht dran, Dinge zu bekennen. Wenn du heute hier bist und empfindest, dass du Gottes Geschenk der Autorität und Vollmacht in dein Regal gelegt hast, aber noch nicht ausgepackt hast, dann ist es für dich heute vielleicht dran, ganz bewusst dieses Geschenk aus dem Regal zu holen und es auszupacken. Und wenn du heute hier bist und die Menschen, die anderen Unrecht getan haben, verurteilst, dann ist es für dich heute vielleicht an der Zeit, die Rechtsprechung an Gott zu übertragen und dein Verurteilen loszulassen. Und wenn du heute hier bist und merkst, dass du deinen Schwamm mit vielen Negativen füllst, dann ist es für dich vielleicht heute an der Zeit, neue Entscheidungen zu treffen. Und wenn du heute hier bist und das Empfinden hast, dass die Welt so lieblos ist, so kalt, so unbarmherzig, dann ist es für dich vielleicht dran, dich für die Freiheit zu lieben zu entscheiden und so ein Stück Himmel auf die Erde zu holen. Ich mache dir Mut, nimm es gerne in Anspruch, dass Mitarbeiter auch für dich beten. Und ich möchte jeden Einzelnen jetzt ganz persönlich herausfordern. Während die Musik schon spielt, vielen Dank dafür, möchten wir einfach noch 1-2 Minuten Zeit haben, wo wir offen sein wollen für das, was Gottes Geist jedem Einzelnen sagt. Und vielleicht stellst du Gott eine einzige Frage: Welchen Punkt von heute Nachmittag soll ich mit nach Hause nehmen? Und wo brauche ich Veränderung? Wenn du dich traust, dann erzähl der Person neben dir einfach leise, um welchen Punkt es sich dabei handelt. Du hast die Freiheit zu lieben. Entscheidest du dich dafür? Gott segne dich.